Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Lichtenberg-Podcasts, dem linken Podcast aus Berlin-Lichtenberg. Damit ihr wisst, was und vor allem auch wer euch in den nächsten Folgen erwarten wird, wollen wir uns zunächst kurz vorstellen.
Ja, okay, dann fange ich einfach mal an, wenn ich hier gerade so angeguckt werde aus der Reihe. Hallo, ich bin der Martin. Was soll ich so sagen? Ja, wie alt bin ich? Aktuell Ende 30, sage ich mal. Nee, ja doch, dieses Jahr werde ich 40. Und vom Beruf her bin ich Ingenieur und Softwareentwickler. Hab da lange erst in der Automobilindustrie gearbeitet, in der deutschen, so 10 Jahre lang. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ja, das so richtig sinnstiftend ist das irgendwie nicht. Also klar, das, was ich da gemacht habe, das hat halt geholfen, den Spritverbrauch vielleicht ein bisschen runterzukriegen von dem Auto, aber es wird halt sofort ausgeglichen durch ein schweres Auto und so. Also und ich habe halt auch gesehen, wie sich so die deutsche Automobilindustrie da selber in den Sand setzt, indem sie sagt, wir setzen auf Verbrenner weiterhin, komme was da wolle, und den lassen wir uns nicht verbieten, anstatt mal vernünftige Elektromotoren zu investieren. Na egal, da habe ich so vor ein paar Jahren, das war auch nach der Corona-Zeit, also halb nach der Corona-Zeit, dann ein bisschen die Branche gewechselt und mache jetzt Industrieelektronik. Klingt ja erstmal ein bisschen abstrakt, das ist es auch tatsächlich. Aber woran ich da jetzt arbeite, sind halt Schutzvorrichtungen für Menschen. Also wenn du in irgendwie so einer durchautomatisierten Werkhalle dann doch mal in die Nähe von irgendeinem Gerät gehst und da durch eine Lidschranke gehst, dann wird das detektiert und dann bleibt das Gerät auch stehen und geht aus. Und die Technik, die das sicherstellt, da helfe ich mit, die zu entwickeln und zu validieren, vor allen Dingen auch, dass es funktioniert. Oder halt auch der umgekehrte Fall, du willst an irgendeine Maschine ran, das ist extra mit einem Käfig geschützt, damit du da nicht rankommst, musst aber Wartungstechniker müssen da trotzdem ran. Die sind dann häufig durch so eine Zuhaltung gesichert. Also das heißt, du kriegst den Käfig nicht auf, da ist ein Schloss vor. Und so eine Zuhaltung geht dann halt erst auf, wenn die Maschine wirklich nachgewiesenermaßen stehen geblieben ist, sodass sich keiner mehr dran verletzen kann.
Mega cool und wichtiger Job.
Ja, danke. Genau. Dann.
Ja, hallo, ich bin Irene. Ich bin 45 Jahre alt und bin ganz ursprünglich aus der Hotellerie, Hotelfachfrau. Da habe ich auch 12 Jahre gearbeitet in der Hotellerie und habe ganz spät das Abitur nachgeholt mit knapp 30 und nochmal studiert Ökotrophologie. Klingt komisch, ist im Grunde übersetzt mit Haushalts- und Ernährungswissenschaft, und ich wollte gerne so in Richtung Verbraucherschutz gehen. Und habe dann aber den Bereich Bildung für mich gewonnen, weil ich auch in der Zeit der Hotellerie war ich Ausbilderin und fand mit Jugendlichen und jungen Menschen arbeiten, das liegt mir ganz gut, und habe dann war dann Berufsschullehrerin. Und das bin ich auch jetzt noch, aber hauptamtlich arbeite ich als Bildungsreferentin. Das heißt, ich arbeite für einen Verein, der Fortbildung und Programme für Schulen anbietet. Und somit verbinde ich beide Bereiche, selber noch mit Jugendlichen in Kontakt zu sein, aber auch Lehrkräfte zu stärken und zu unterstützen in ihrer Arbeit.
Ja. Mein Name ist Jakob, ich bin 20 Jahre alt und ich bin noch ein Schüler, mache nächstes Jahr mein Abi.
Toi, toi, toi.
Ja, ich bin Sarah, ich bin 27 und ich habe was im naturwissenschaftlichen Bereich studiert, in Richtung Chemie. Mache jetzt gerade noch eine einjährige Weiterbildung und genau, bin dann hoffentlich auch so im Verbraucherschutzbereich tätig. So, ja. Dann haben wir uns alle einmal reihum vorgestellt. Und der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin fragen sich jetzt vielleicht, was diesen bunten Haufen zu einem Podcast zusammengebracht hat. Die Frage beantwortet sich vielleicht von alleine, wenn wir noch eine Gemeinsamkeit von uns allen bekannt geben. Wir sind nämlich alle seit noch nicht allzu langer Zeit Mitglieder der Partei Die Linke im Bezirksverband Berlin-Lichtenberg. Genauer gesagt alle im Ortsverband Karlsforst. Vor ein paar Monaten gab es da bei unserem monatlichen aktiven Treffen ein Brainstorming, was wir denn so an Aktionsformen machen wollen, beziehungsweise was sich denn mit unseren zahlreichen Neumitgliedern so alles auf die Beine stellen lässt. Und da hat sich als einer dieser Punkte, was wir denn gerne machen wollen würden, dieser Podcast herauskristallisiert. Damit kommen wir auch gleich zu unserer nächsten Kennenlernfrage. Wie seid ihr denn zur Partei gekommen? Martin, beginn doch gerne mal.
Ja, okay, gut, dann beginne ich mal zu erzählen. Also, es war damals im Jahr 2024. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Die linke lag am Boden, das muss man ja mal so sagen. Und das habe ich gesehen. Und ich habe halt auch gesehen, wie alle anderen Parteien im Bundestag immer weiter nach rechts gerückt sind. Also da waren halt alle gegen Migration und alle prinzipiell für Abschiebungen, selbst die Grünen, was mich da sehr, sehr enttäuscht hat. Und da ging es ja eigentlich nur noch darum, wie viel wollen wir jetzt genau abschieben. Und da hat man sich dann in Nuancen noch von der AfD unterschieden. Und die einzige Fraktion war es ja damals nicht mehr, aber die einzige Partei im Bundestag, die sich noch entschieden solidarisch mit geflüchteten Menschen gezeigt hat, war halt die Linke. Und da dachte ich mir, nee, es kann nicht sein, dass sie jetzt bei der nächsten Wahl aus dem Bundestag rausfliegen. Da musst du was gegen machen. Und ich habe schon länger mit der Linken sympathisiert. Und dann dachte ich mir im Oktober, ja, okay, jetzt muss was machen. Bin dann mal zu einer Veranstaltung hier vor Ort gegangen. Das war damals, glaube ich, das Frühshoppen in der Havanna Bar. Weil ich wollte die Nasen mal kennenlernen, die hier so sind. Und dachte mir, bevor ich eintrete, erstmal den Ortsverband kennenlernen, weil es gibt ja so ein Vorurteil über die Linken, dass es je nach Ortsverband immer so ein bisschen drauf ankommt, ob man jetzt von DDR-Rentnern dominiert wird oder ob das halt die jungen urbanen Linken sind, die da den Ton angeben. Und da würde ich halt wissen, auf was ich mich da einlasse und ob der Ortsverband überhaupt cool ist. Habe halt da die Leute angesprochen, habe gesagt, hey, kann ich mal so zu einem Treffen von euch vorbeikommen? Haben die gesagt, ja, kein Problem, auch wenn du noch nicht in der Partei bist. Kannst mal kennenlernen. Habe ich dann auch gemacht, bin ich hingegangen. Hab eine, ich sag mal, gute Mischung vorgefunden. Also tatsächlich war es altersmäßig ziemlich gleich verteilt. Also es gab da in dem Termin, wo ich da war, etwa so viel Genossen über 50 wie unter 40. So. Das hat sich ganz gut ausgeglichen. Und das war auch eine coole Atmosphäre. Und da dachte ich mir, ja, das kann man machen. Und dann bin ich auch direkt danach eingetreten im Oktober. Auch mit dem Hintergedanken, okay, du willst was in der Wahl bewegen. Die Wahl findet ja statt Oktober nächsten Jahres, steigst ein Jahr vorher ein. Dann kann man sich in der Partei zurechtfinden, kann er seine Rolle finden, lernen, wie man sich einbringen kann und um dann im Wahlkampf richtig zu wirken. Ja.
Und wie lief das so?
Ja, genau. Ne? Also kaum 2 Wochen in der Partei hieß es, zack, Neuwahlen, jetzt sofort auf Wahlkampf und genau. Dann habe ich mich so gefragt, okay, was will ich in der Partei überhaupt machen? Ich habe mir da so 2 Ziele gesetzt. Das eine Ziel war, ich will, dass der linke Wahlkreis gehalten wird hier, weil das damals war ja nicht abzusehen, dass wir bundesweit über 5% kriegen würden. Und deswegen war der Wahlkreis hier in Lichtenberg ganz besonders wichtig. Und in Lichtenberg war halt auch noch die Herausforderung, dass Gesine Lötsch, die den Wahlkreis ja, glaube ich, seit den frühen 2000ern hier gehalten hat, die hat sich halt in den verdienten Ruhestand verabschiedet und wir mussten hier eine neue Kandidatin an den Start bringen. Und es war eine Herausforderung. Und da würde ich der Partei helfen, dass wir hier den Wahlkreis halten können. Und als Sekundärziel auch noch, dass wir bundesweit über 5% kommen. Und ich würde sagen, das Ziel habe ich erreicht.
Danke für deinen Einsatz.
Natürlich nicht alleine. Ja, aber ich finde doch, jeder, der sich aktiv im Wahlkampf eingebracht hat, kann sich das auch so als Erfolg verbuchen. Also das muss man auch wirklich mal mitnehmen, weil so viele Erfolgserlebnisse haben wir ja sonst nicht gehabt. Vor allen Dingen nicht vorher zu der Zeit.
Ja, ich finde auch, dass das ein guter Einsatz von allen Aktiven zu der Zeit auf jeden Fall war.
Ja. Definitiv. Also man muss ehrlicherweise sagen, die CDU hat uns auch noch so ein paar Steilvorlagen gelegt. Also hätten die nicht mit der AfD zusammengearbeitet, hätte es nicht so viel Mobilisierung gegeben. Da bin ich recht von überzeugt. Aber für Lichtenberg war es nicht so relevant, weil ich glaube, das hätten wir auch so geschafft.
Das glaube ich auch.
Ja.
Ja, Irene, bist du jetzt so beteiligt? Ja, also ich war ursprünglich, ja, was mein Wahlverhalten betrifft, habe ich in der Vergangenheit schon oftmals die Grünen gewählt. Und aber mir ging es dann ähnlich wie Martin. Also als dann diese Remigrationsgeschichte aufkam und ja, in meinen Augen hat sich wirklich eigentlich nur die Linke sehr solidarisch an die Seite von Geflüchteten und mit Menschen mit Migrationshintergrund gestellt. Und ich habe das Gefühl gehabt, es braucht eine starke Linke. Ob sie an die Regierung kommt, ist die eine Sache, aber einfach auch, dass die 5%-Hürde auf jeden Fall überspringt. Und ehrlich gesagt war auch noch ein Punkt, der mich dann zum wirklichen Beitritt motiviert hat, war quasi der Weggang von Sarah Wagenknecht. Also weil ich mit ihr als Person schon auch inhaltlich einfach ein Problem hatte, weil sie in meinen Augen eben da nicht so solidarisch gegenüber Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund war und eher versucht hat, eine andere Taktik zu wählen, sage ich jetzt mal, um die Linke am Überleben zu sichern. Und vorher wäre ich wahrscheinlich nicht der Linken beigetreten. Und das war dann für mich ein Punkt. Dann, die Kandidatin, gerade Ines Schwertner und so weiter, die haben mich schon auch überzeugt, einfach so menschlich und von den Inhalten her. Und da bin ich dann im Februar bin ich beigetreten und ich war gar nicht so vorsichtig wie Martin, dass ich mir da erstmal ein Bild gemacht habe vom Ortsverband. Tatsächlich, so im Nachhinein fühle ich mich so, ja, das stimmt, ist eigentlich ein kluger Gedanke, aber ich wusste eh noch nicht so ganz genau, wie ich mich als mit zwei Kindern getrennt lebend, zwei Jobs, wie ich mich da, in welcher Form ich mich wirklich aktiv einbringen kann, war mir da auch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und das finde ich an der Linken halt sehr, sehr schön, dass es Angebote gibt, dass man sich regelmäßig jede Woche oder auch intensiver einbringt. Aber es sind auch die Möglichkeit besteht auch immer so punktuell die Partei zu unterstützen. Und das finde ich ist ein schöner Gedanke. Und für mich war so ein Punkt der Selbstwirksamkeit hat sich daraus ergeben. Also einfach, ich glaube, wenn man mit der Situation in dem Land, in dem man lebt, unglücklich ist, dann gibt es so zwei Varianten. Entweder man hört die Nachrichten nicht mehr, also man sagt sich, man versucht in seinem Dunstkreis irgendwie die Welt irgendwie besser zu machen, aber verschließt sich so vor allem, was außerhalb passiert. Oder man versucht irgendwie doch aktiv zu werden. Und da war für mich der Beitritt zur Linken irgendwie so ein Versuch und eine Variante. Und bislang habe ich es auch nicht bereut, sehr nette Menschen kennengelernt. Und das hat wirklich ein Gefühl der Selbstwirksamkeit für mich ergeben.
Aber sehr gut, dass du das sagst, weil mir ging es da genauso. Also ich kam da aus einer persönlichen, recht krisenhaften Zeit, wo halt meine beiden Eltern krasse medizinische Probleme hatten, wo du halt dann das Gefühl hast, du kannst selber gar nichts machen, weil es bist fremdbestimmt, es kommt immer nur auf dich zu, du kannst halt gar nicht agieren, kannst höchstens mit den Schlägen versuchen, irgendwie umzugehen. Und dann bin ich in die Partei rein und dann habe ich so ein paar Infostände gemacht und da redet man mit Leuten und da hat man auch tatsächlich das Gefühl, ein bisschen was zu bewirken. Man kriegt ab und zu mal ein Dankeschön, dass man da steht und das ist wirklich Selbstwirksamkeit. Also es hat bei mich ein bisschen aus einer depressiven Phase rausgeholt, muss ich sagen.
Ja, absolut.
Also ne, wenn irgendwie unsere Zuhörer da auch das Gefühl haben, alles ist so mies, es muss es nicht sein. Engagiert euch lokal irgendwo, interagiert mehr mit realen Menschen und nicht nur durch ein Telefon und das fühlt sich wirklich besser an.
Ja, und auch mit Menschen, die lösungsorientiert denken. Also das empfinde ich so nicht destruktiv, alles ist schlecht und doof, dass jetzt eine CDU dran ist, sondern es ist wirklich so ein Gefühl, was ist möglich? Das finde ich irgendwie ein schöner Ansatz auf jeden Fall.
Genau. Wenn du erst im Februar eingetreten bist und du wohntest ja in Lichtenberg, genau gesagt, glaube ich, auch in Karlshorst.
Ja.
Da lief ja der Wahlkampf schon ein bisschen. Ja, wie hast du da die Linke wahrgenommen vor Ort?
Tatsächlich wurde an meiner Haustür geklingelt. Aha. Also da war die Linke ja sehr aktiv und das waren auch sehr sympathische Menschen. Und man hat aber auch gemerkt, also ich wohne hier im Ilse-Kiez, dass sie auch schon, glaube ich, weniger freundlich empfangen wurden, weil sie waren so ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig. Und als ich gesagt habe, ihr braucht mich auch nicht mehr zu überzeugen, ich bin schon voll dabei. Und dann war aber trotzdem ein großes Interesse da. Das fand ich auch sehr positiv, dass dann nicht das Gespräch zu Ende war, okay, die haben wir ja im Sack, sondern es war schon so ein Gespräch, auch ein Interesse da, wie es denn dazu kommt und was so meine persönlichen Baustellen auch irgendwo sind, also wo es vielleicht der Schuh drückt. Und der Heizkostencheck wurde mir direkt angeboten, proaktiv. Und ich konnte auch eine Situation schildern, weil meine Kinder hier auch, also meine jüngere Tochter geht hier zur Schule und da war die Diskussion, ob Beatrix von Storch eben da sein soll oder wie die Schule damit umgeht. Und Und da fand ich, die Linke war sehr solidarisch mit den SchülerInnen, die Gegenproteste organisiert haben. Und die Schule hat die Schülerschaft nicht so unterstützt und hat sie eher als Querulanten dargestellt, weil sie eine Gegendemo da organisiert haben. Und da fand ich sehr schön, die Linke zu sehen, die die Schülerschaft da im demokratischen Tun unterstützt hat. Und das fand ich sehr positiv.
Ja, stimmt. Das Thema war ja total unglaublich im Wahlkampf, dass dann auf einmal die Schülerschaft als die Bösen geframed wurden.
Ja. Ja,
weil sie sich nicht von einer Faschistin influenzen lassen wollen.
Krass. Ja, absolut.
Ja, Wahnsinn. Also das, die empowernde Erfahrung kann ich eigentlich auch so weitergeben, muss ich sagen. Ich bin zur Linken gekommen, nach der Europawahl bin ich eingetreten, direkt am Montag oder Dienstag danach, weil so ein bisschen wie Martin das beschrieben hat, für mich war das auch so ein gefühltes tiefes Loch, wo ich dann nicht mehr wusste, wie es jetzt politisch weitergeht. Und ja, man hat sich auch so alleine gefühlt dadurch, wie das Wahlergebnis dann war. Und dann dachte ich, okay, dann suche ich mir jetzt Menschen, die halt ähnlich gesinnt sind und mit denen man vielleicht darüber konstruktiv reden kann und mit denen man was zusammen machen kann. Und was für mich auch noch ein großer Punkt war, als ich in die Partei eingetreten bin, ist, dass ich vorher eigentlich fast niemanden in Karlshorst oder in Lichtenberg so wirklich kannte. Weil ich bin damals vor meinem Studium oder noch ein Jahr vorher, bevor ich den Freiwilligendienst gemacht habe, nach Berlin gezogen erst und habe dann verschiedene WGs gewohnt und bin dann ziemlich genau Ende 2019, also bevor Corona angefangen hat und wir ja dann ein paar Jahre quasi eingesperrt waren zu Hause, erst nach Karlshorst gezogen. Das heißt, ich kannte hier fast niemanden. Die Nachbarn, den Kiez, ich hatte zwar so meine studentische Bubble, die halt so über Berlin verstreut war, aber für mich war es auch eine sehr coole Erfahrung, mal Leute kennenzulernen, die halt auch hier wohnen und so ein bisschen mehr so den Lokalen zu haben. Und ja, also ich fand es auch sehr positiv, mal andere Leute kennenzulernen, die hier wohnen. Und genau, bin eigentlich auch sehr happy, wenn ich da so alles kennengelernt habe und wie man so zusammenarbeitet. Das ist eigentlich sehr schön.
Ja, das ist auch total wichtiger Punkt. Also ich kenne so meinen Bekanntenkreis, also die meisten, die ich aus Schule oder Studium kenne, die wohnen mittlerweile über Deutschland verteilt. Da sieht man sich schon auch noch regelmäßig, dank des Internets hält man da sehr, sehr gut Kontakt. Ich habe auch noch ein paar Bekannte, die hier in Berlin wohnen, aber die wohnen halt nicht hier in Karlshorst, sondern die sind in Friedrichshain oder in Pankow. Und es war einfach total cool, dass es dann mal Veranstaltungen waren oder nette Leute, wo man zu Fuß hingehen kann. Du kannst halt einfach abends nochmal vorbeilaufen und musst nicht eine Stunde in der S-Bahn sitzen, um irgendwo hinzufahren. Das gilt zumindest auf Ortsverbandsebene. Ne? Bezirksmäßig ist es denn schon wieder ein bisschen anders. Das liegt halt daran, dass Lichtenberg ja eine sehr große Nord-Süd-Ausdehnung hat und wir sind in Karlshorst halt eigentlich ganz unten im Süden. Und wenn da jetzt eine Veranstaltung oben in Hohenschönhausen ist, dann fährt man da auch halt 40 Minuten der Straßenbahn hin, weil es sind ja auch so 10 Kilometer. Aber hier in Ortsverbandsebene auf jeden Fall, das ist sehr, sehr cool. Ja, wolltest du noch mehr erzählen, Sarah? Ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen.
Ach so, ja, ich bin sowieso gerade so ein bisschen, weiß gar nicht, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ja, also ganz am Anfang, als ich eingetreten bin, ich fand, das war auch eine total schöne Erfahrung. Also man macht ja das mittlerweile online, dass man das Eintrittsformular ausfüllt. Und dann hat sich auch direkt der OV-Sprecher von uns bei mir gemeldet und man hat mal einen Kaffee zusammen getrunken und sich so unterhalten, was so die politischen Gemeinsamkeiten sind. Das fand ich eigentlich total schön empfangen damals. Und ja, den Ortsverband, damals, als ich hingetreten bin, war es noch ein bisschen kleiner. Also ich war in Anführungszeichen vor der großen Eintrittswelle so ein bisschen da waren schon auch viele ältere Genossinnen und Genossen, aber auch so ein paar jüngere. Und ich fand das eigentlich eine total schöne Mischung, weil man ja dann eben auch verschiedene Perspektiven hat und voneinander lernen kann. Und wie die Leute das so alles
wahrnehmen. Das gibt es ja auch viel zu wenig, ne? Dass sich eben Generationen auch begegnen, ne? Letztlich.
Ja. Ja, genau. Und genau, ich habe dann eben auch erlebt, dass man sowohl auf Ortsverbands- als auch auf Bezirksebene eben total viele verschiedene Aktionsformen auch einbringen kann. Also Martin und ich kümmern uns ja so ein bisschen auch um das Digitale im Ortsverband. Und dann aber auch so die Aktionsformen des Haustürwahlkampfs, dass man eben mit Menschen spricht und denen zuhört, was ihre Probleme sind und was sie sich wünschen von der Politik. Das waren für mich auch alles total empowernde Erfahrungen. Und jetzt hat, glaube ich, fast jeder, der zu der Zeit so eingetreten ist, so ein bisschen seinen Platz gefunden und total schön.
Genau.
Ja, Jakob, wie bist du nochmal zu?
Ja, dann bin ich jetzt der Letzte. fange mal damit an, wo ich so vor so 5, 6 Jahren erstmal stand. Da ist da die Zeit, wo ich so zum ersten Mal wirklich so freien Zugriff auf das Internet hatte. Und da hatte ich so, so verschiedene Interessen entwickelt. Da erstmal so Sachen wie so Fußball, Videospiele, Filme. Dann auch halt, als das Thema größer wurde, auch Sachen wie der Klimawandel. Und als ich über diese verschiedenen Sachen halt gelernt habe, ist mir ein Muster aufgefallen, dass die Probleme in diesen Bereichen sehr oft auf das gleiche Profitmotiv zurückzuführen sind.
Hm.
Und nachdem ich dieses Muster bemerkt hatte, habe ich es wirklich fast überall gesehen. In fast allen Bereichen unserer Gesellschaft spielt das irgendwie eine Rolle und macht Probleme. Und zuerst dachte ich da erstmal, dass die Lösung darauf Sozialdemokratie wäre. Also schon damals war ich nicht so wirklich ein Fan der SPD, weil ich der Meinung war, dass sie dieses Ideal ein bisschen verraten hatten, in dem Sinne, dass sie halt kaum etwas gemacht haben.
Hm.
Aber generell dachte ich so, dass es ausreichend wäre, einfach nur Unternehmen stärker zu besteuern, die Reichen und so weiter. Aber durch Jahre der Politisierung und Weiterbildung bin ich dann so Sommer so letzten Jahres ungefähr zum Schluss gekommen, dass es tatsächlich eine Demokratisierung der Wirtschaft braucht. Und dann erst ist mir eingefallen, dass es die Linke gab als Partei und habe mir dann das Programm mal ein bisschen so angeguckt und habe dann gesehen, oh, die wollen das ja auch.
Hm.
Da bin ich nicht sofort eingetreten, sondern hab erstmal so ein bisschen mehr so die Partei so angeguckt, so Videos auf YouTube und so weiter von den Persönlichkeiten. Ja. Und auch schon so von der Leidenschaft, die ich von diesen Menschen da gesehen habe, schon ein bisschen überzeugt. Hatte aber noch so das Gefühl, so als ich als Schüler und jemand, der noch nicht so viele Kompetenzen mitbringt, vielleicht nicht so viel machen könnte, bin dann auch erstmal noch nicht eingetreten. Mit dem Gefühl, so, ja, nachdem ich studiere und ich so ordentliches einbringen kann, dann kann ich was machen. Also dann gehst du rein. Was mich dann aber doch dazu bewegt hat, einzutreten, war die Wahl von Donald Trump in den USA.
Hm.
Dieses wirklich Gefühl der Machtlosigkeit, wirklich nichts machen zu können, als jetzt einfach ein Faschist, der mächtigste Mann der Welt wird. So, schon wieder. Und da wurde wirklich klar, dass die Welt, die wartet nicht darauf, dass ich studiere. Ja, also da, es geht weiter, ob ich mitmache oder nicht. Und also dann, das ist auch besser, auch wenn es vielleicht nicht so viel ist, doch mich da einzubringen. Und bin dann direkt am gleichen Tag, wo das bekannt wurde, ich meine, das war der 6. November, glaube ich, habe ich dann direkt da online angemeldet und bin seitdem dabei, habe mich in die Strukturen integriert, habe viele Leute kennengelernt und auch schon sehr viel Neues dazugelernt und bis jetzt bereue ich es auf jeden Fall nicht.
Schön. Das freut uns.
Und ich glaube, du hast auch nicht das Gefühl, dass du zu wenig beitragen kannst als Schüler, sondern du kannst ja sehr viel auch schon beitragen.
Ja, also ich glaube, das ist schon sehr viel, was ich machen konnte. Und auch mehr als nur irgendwie so physische Sachen, wie dass man rumläuft und Plakate aufhängt oder so. Sondern auch, dass ich auch durchaus meine Meinung, meine Intelligenz und so weiter durchaus dass danach auch wirklich gefragt wird.
Mhm. Mhm. Genau, die nächste Frage, die wir uns stellen wollen, ist natürlich die, warum wir jetzt gerade hier zusammen sitzen und was wir mit diesem Podcast-Projekt alles erreichen wollen. Oder anders gefragt, was können die Hörer von uns erwarten?
Naja, ich denke, wir wollen natürlich zeigen, was es hier Cooles im Bezirk gibt, was es für Linke-Initiativen gibt. Das muss jetzt nicht immer die Partei Die Linke sein, sondern es gibt auch ganz viele Bürgerinitiativen, mit denen wir uns unterhalten wollen, die hier vor Ort was bewegen. Wir wollen ein Angebot schaffen für Leute, die sich über Lokales informieren wollen, weil da gibt es in der Tat relativ wenig. Es gibt immer so ein paar, ich sag mal, so rechte Rufzeitungen, die man dann in den Briefkasten bekommt, auch gern mal ungebeten. Das ist halt aber nur eine Perspektive und da wollen wir einfach noch eine andere Perspektive dagegen setzen. Ja, genau.
Vielleicht wollen wir einmal kurz noch drauf eingehen, was es schon für andere Informationsangebote von der Linken gibt. Also der Podcast ist natürlich nicht das erste, sondern wir haben ja zum Beispiel auch Social Media Auftritte. Da kannst du vielleicht ja mal vorstellen, was es da schon gibt.
Ja, die Social Media Arbeit im Bezirksverband findet vor allen Dingen auf dem bezirklichen Social Media Kanal statt, der auf Instagram wie genau heißt? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt.
Die Linke Lichtenberg müsste man einfach mal eingeben und dann ist da entweder ein Punkt oder ein Unterstrich oder was auch immer dazwischen. Man wird es gleich finden.
Ihr merkt, wir sind super vorbereitet.
Toll.
Aber es gibt ja nicht nur den bezirksweiten Account, wo wo vor allen Dingen unsere BVV-Fraktion, also das aus dem Bezirksparlament, berichtet, was da so passiert, sondern wir haben im Ortsverband Karlshorst nochmal einen eigenen Social-Media-Kanal, der von unserer lieben Sarah hier betreut wird. Und ich hoffe,
der heißt Linke Karlshorst ohne Punkt, Komma, Unterstrich oder irgendwas. Alles klein und zusammen.
Genau. Und da wusste ich, dass ich mich auf dich verlassen kann, dass du das jetzt weißt.
Ja. Der ist recht erfolgreich dafür, dass es ihn noch nicht so lange gibt, würde ich sagen.
Ja, das war auch so ein Projekt, was aus einem UV-Treffen dann resultiert ist, weil ich natürlich bedingt durch die Generation, aus der ich komme, schon auch so ein bisschen dachte, es wäre doch mega cool, wenn wir unsere Arbeit und wie wir halt so drauf sind, auch mal präsentieren, weil das mega wertvoll ist und weil ich das, wie gesagt, als ich auch in die Partei gekommen bin und immer mehr dann erlebt habe, wie Leute sich einbringen, das total cool fand und dachte, es wäre einfach mega schön, das zu zeigen. Und ja, das funktioniert sehr gut, trotz dass wir jetzt da nicht mega professionell unterwegs sind. Ich glaube, wir hatten bis heute kein AG-Treffen. Es funktioniert alles digital, aber ja, man sieht, wenn sich Leute gut verstehen und gute Ideen haben, dann funktioniert es manchmal.
Genau, und dann gibt es ja nicht nur für die Digital-Natives in unserer Partei Informationsangebote, sondern wir haben auch noch was ganz Analoges. Das ist die Infolinks. Die liegt hier zum Beispiel gerade neben mir. Das ist so eine Zeitung, die, ich glaube, grob 6-mal im Jahr rauskommt, bei Wahlkampf auch ein bisschen häufiger.
Genau, ich glaube, es ist gerade so ein bisschen in Diskussion, wie häufig das ist und auch wie die Redaktion des Ganzen ist. Aber es gab jetzt vor kurzem, ich glaube Ende letzten Monats, eine neue Ausgabe und die wurde auch wie immer fleißig verteilt und die ist super. Falls ihr die lesen wollt, können wir ja den Link dazu auch nochmal in die Shownotes
packen. Genau, den Link findet ihr in der Shownotes oder auf die-linke-lichtenberg.de. Das ist die Website von unserem Bezirksverband. Da kann man die Ausgabe auch digital lesen. Wir haben da zwar eine ganz ordentliche Auflage von der Zeitung und die Genossen sind ja auch immer beteiligt, die unter die Leute zu bringen. Wenn sie rauskommt, dann stehen wir auch am Freitag danach immer an den Schnellbahnhöfen hier im Bezirk. Also zum Beispiel bei uns ist es dann der S-Bahnhof Karlshorst.
Da gibt es immer die berühmte Frühverteilung, ja, wo die Genossen und Genossen dann das große Vergnügen haben, sich da um 8 Uhr morgens hinzustellen und den Pendlerinnen und Pendlern die Zeitungen herzubringen.
Genau, ja. Zusätzlich davon verteilen wir die halt auch noch in Briefkästen, aber halt natürlich nicht flächendeckend, sodass es sein kann, dass selbst wenn ihr in Lichtenberg wohnt, dass ihr die noch nie im Briefkasten hattet.
Zum Beispiel, wenn ihr einen keine Werbungsticker an euren Briefkasten habt, da halten wir uns natürlich dran, weil wir die Privatsphäre der Leute respektieren.
Machen ja nicht alle.
Genau, da gibt es ja auch andere Parteien, die sich da nicht so dran gebunden fühlen. Mhm. Aber wenn ihr die nicht im Briefkasten habt, dann könnt ihr sie entweder beim nächsten linken Infostand mitnehmen oder ihr könnt es euch auch einfach digital angucken auf unserer Bezirkswebseite. Genau, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was es sonst noch so gibt?
Ich glaube, an Medienoutlets fällt mir jetzt erst mit nichts mehr ein.
Genau.
Ich wollte nur noch sagen, also der Account von der Linken Lichtenberg, da spricht nicht nur die BVV-Fraktion, sondern natürlich auch der Bezirksverband. Also das ist so ein bisschen zweigeteilt. Da wird gezeigt, was der Bezirk macht und was die BVV-Fraktion so macht an politischen Anträgen einbringen.
Ja, genau. Das waren jetzt schon so diverse unterschiedliche Formate. Warum genau wollen wir da jetzt noch einen Podcast machen?
Also ich würde das mal dazu sagen, dass vor allem jetzt im Internet das mehr immer besser ist. Das ist generell, vor allem wenn man bedenkt, dass vor allem die rechten Netzwerke sehr stark finanziert sind, haben die da sehr stark den Vorteil da, auch in Quantität. Und das heißt, da müssen wir so viel dagegen steuern, wie es geht. Das heißt, da müssen wir auch so auch deutlich mehr rausbringen und dann das jedes bisschen mehr, was irgendwie noch gesehen wird und was Menschen vielleicht auch ein bisschen bewegen kann, immer auch gut. Und was ich immer so denke, ist, dass die rechten Bewegungen haben zwar vielleicht eher den Geldvorteil. Aber ich denke, wir haben immer den Vorteil von Menschen. Hm. Wir sind, dass wir mehr sind, dass wir auch wirklich Leidenschaft und Engagement haben von Menschen, die halt nicht haben können.
Ja.
Ja, und mir gefällt auch die Idee, eben auch ein Podcast, der hier lokal produziert wird und auch Themen, die lokal relevant sind, anspricht. Und gerade wie du das geschildert hast, ne, du bist hier als Studentin hergezogen und kanntest niemanden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Podcast vielleicht auch ermutigt, wenn man auch nicht so gerne auf neue Leute zugeht, wenn man sympathische Stimmen hört im Podcast, dass man sich vielleicht auch traut, einfach mal bei der Linken vorbeizuschauen und in Kontakt zu kommen.
Genau. Und ein Punkt, der mir noch einfällt, ist natürlich auch die Formatform des Podcasts einfach, ne? Also wenn ich spazieren gehe oder joggen oder den Abwasch mache, dann höre ich auch einfach gerne Podcasts. Das ist was man, ja, wie gesagt, einfach nur hören muss und kann nicht auf dem Bildschirm dann noch zusätzlich sieht. Das heißt, es ist einfach sehr bequem für die meisten Leute.
Ja.
Deswegen
ja, genau,
das noch mal in der eigenen Form.
Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Es gibt halt viele Situationen, da muss man halt schon irgendwo hingucken, fühlt sich aber intellektuell unterfordert. Da höre ich dann halt sehr, sehr gerne einen Podcast wie beim Joggen, beim Fahrradfahren, beim Abwaschen, wie Sarah schon gesagt hat. Das ist nochmal ein Raum, den man mit Nachrichtenkonsum füllen kann.
Uns spricht auch unterschiedliche Generationen mittlerweile an. Also Podcast ist schon was jüngere Leute hören, aber was ich in meinem Bekanntenkreis so höre, schon auch ältere Leute hören Podcasts, also nutzen das Podcast-Format. Das finde ich auch ganz gut.
Genau. Nur hieß es ja, okay, gut, das ist der Lichtenberger Podcast, der vor allen Dingen aus Lichtenberg berichten will. Aber das soll natürlich andere Hörer nicht abschrecken. Wir werden hier sicherlich auch mal das ein oder andere Thema diskutieren, was berlinweite Relevanz hat oder vielleicht auch ab und zu eine bundesweite Relevanz. Das kann man nicht immer ganz ausschließen. Insofern, wir sagen ja bei jeder Folge, worum es geht. Das wird man sicherlich im Titel auch ablesen können. Und dann schaut gerne immer mal wieder auf unserer Website vorbei, die sich in den Shownotes findet. Oder wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast schon hört, dann habt ihr sie auch schon gefunden. Und schaut mal, ob euch eine Folge interessiert. Und dann könnt ihr auch mal so unregelmäßig reinhören.
Genau. Und eine kleine Tradition, die wir jetzt hier an der Stelle einführen wollen, ist, dass wir am Ende jeder Folge noch eine kleine Medienempfehlung mitgeben wollen, falls ihr im Anschluss danach noch Zeit und Lust habt, was anderes zu konsumieren in Form von Büchern, Podcasts oder was uns gerade einfällt. Die erste Empfehlung kommt von Martin.
Ah ja, okay, genau. Ja, ich möchte das Buch empfehlen, im Grunde gut, von, jetzt muss ich aufpassen, wie man den ausspricht. Ich habe gehört, er ist Niederländer und wird Rutger Brechmann ausgesprochen. Genau, in dem Buch geht es halt darum, es wird so eine neue Erzählung der Menschheit aufgemacht und mit der Grundthese, dass die Menschen im Grunde genommen gut sind. Es geht halt damit los. In der Steinzeit, da gab es ja jetzt nicht nur den Homo sapiens, sondern es gab ja auch den Neandertaler und andere Menschengruppen. Da hat sich aber der Homo sapiens durchgesetzt und warum überhaupt? Der Neandertaler war uns, so geht man zumindest aktuell davon aus, in jeder Hinsicht physisch überlegen. So, aber er ist ausgestorben. Warum sind wir nicht ausgestorben? Weil, und so ist die erste These in dem Buch, weil wir uns selber domestiziert haben. Wir haben gelernt, sozial zusammenzuleben und waren als Gemeinschaft halt einfach stärker. Und das ist halt tief im Menschen verankert, so die These des Buches. Und dann in den weiteren Teilen geht da halt diese ganzen Experimente, von denen man gehört hat, die zeigen sollen, dass der Mensch im Grunde doch egoistisch, fies und böse ist, gehen sie halt durch und wird jedes Einzelne immer wieder widerlegt. Also da gibt es ja dieses Stanford Prison Experiment, was man in den USA gemacht hat, mit den Studenten, die man in Wärter und in Gefangene eingeteilt hat und wo sich dann im Nachhinein bei genauerem Studium rausstellt, ja, eigentlich haben die sich miteinander solidarisiert und haben sich eine gechillte Zeit gemacht. Das hat den Studienmachern aber wiederum nicht gepasst. Und dann haben sie immer weiter versucht einzugreifen und dafür zu sorgen, dass Konflikte geschürt werden und dass da tatsächlich auch zu Auseinandersetzungen kommt. Oder auch dieses, ich glaube, Milgram-Experiment war das, wo, wo die Teilnehmer dazu gezwungen wurden oder dazu gebracht werden sollten, angewiesen wurden, den angeblichen Probanden immer stärkere Stromstöße zu verabreichen. Das haben die Leute halt auch nicht einfach so gemacht, sondern die mussten dann dazu gebracht werden, auch mit den Argumenten, okay, du machst das hier aus wissenschaftlichen Gründen, das hilft der Menschheit insgesamt und da mussten sie wirklich überzeugt werden und nur so konnten sie dazu gebracht werden, halt einem anderen Menschen Leid zuzufügen, indem halt gesagt wurde, es ist fürs größere Gut. Und die wollten halt im Grunde genommen auch Gutes tun. So. Keiner sagt sich jetzt, und jetzt so, oh cool, ich kann so einen Menschen tasern, dann mache ich das doch, hier drück und immer mehr, sondern die meisten Menschen muss man erst davon überzeugen. Da gibt es ein paar Ausnahmen, es gibt so ein paar Soziopathen in der Gesellschaft. Mhm. Hat man leider auch das Problem, dass sie sich gerade auch in der Politik immer gut durchsetzen können und wieder als Gesellschaft so Mechanismen haben, diese Leute gerade weit nach oben zu befördern. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Aber insgesamt finde ich die Lektüre sehr gut, hat, ich möchte fast sagen, mein Leben ein bisschen verändert, wie ich so ne, auf die Menschen zugehe und wie ich die so wahrnehme und möchte es hier sehr empfehlen.
Kann ich nur zustimmen, weil es auch wissenschaftlich belegt wird. Also das finde ich eben auch gut. Ne? Es ist nicht nur seine subjektive Wahrnehmung, sondern er belegt seine Wahrnehmung eben auch.
Ja, interessant. Ich glaube, das wäre nicht mal gewesen.
Das ist natürlich auch etwas, worüber ich so auch ein bisschen so letztens nachgedacht habe, dass ich nicht wirklich denke, dass so Hass, irgendwie so verschiedene Arten von irgendwie Rassismus, Sexismus, ich glaube irgendwie nicht, dass die eigentlich irgendwie natürlich sind oder dass die einfach so entstehen. Irgendwie wirklich sehe, wie das so es ist fabriziert. Das ist etwas, was von den Mächtigen für ihre eigenen Zwecke erzeugt wird.
Aber Kinder kommen nicht so auf die Welt. Ne?
Ja, ich glaube, beziehungsweise Rassismus, so wie wir heute kennen, ist nicht einfach so entstanden. Mhm. Der wurde vor einigen hundert Jahren im Zuge der Kolonialisierung erst eigentlich von den Mächtigen fabriziert, um ihre Behandlung der Einheimischen in den kolonisierten Ländern zu rechtfertigen. Das ist also nicht etwas, ich glaube nicht, dass das ist, denke ich, nicht normal, was an sich passieren würde, dass man einen neuen Menschen sieht, der vielleicht ein bisschen anders aussieht, und man sich sofort, davor Angst haben würde oder ihn hasst. Und etwas, das wird erzeugt, das wird fabriziert, das wird einem gelehrt.
Ja.
Aber entgegen unserer Natur, denke ich, als soziale Wesen.
Ja, es wurde da auch viel in dem Buch behandelt, auch gerade so Experimente mit Kindern, die sind immer ethnisch stark bedenklich. Aber wenn du einfach mal eine Gruppe Kinder zusammenwirfst, auch aus unterschiedlichen Hautfarben, die thematisieren es gar nicht, sondern die spielen halt zusammen. Du musst denen das erst einpflanzen, dass irgendwie die anderen sind schlechter, weil sie anders sind.
Ja, ja.
Genauso wie auch das ist da ein Thema, was er sagt, wo sich der Mensch vom Tier unterscheidet, ist halt das Schamgefühl und die Möglichkeit zu erröten. Also dass man halt den anderen in der Gruppe dadurch zeigt, dass man sich gerade für etwas schämt. Mhm. Und der Mensch an sich hat halt ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Und wenn jetzt einer irgendwie, ich sag mal, das gesamte Essen in der Gruppe hortet und die anderen verhungern, dann würde er sich eigentlich dafür schämen. Nur das muss man ihm und der Gesellschaft aktiv abtrainieren, dass das sozusagen gar nicht problematisiert wird, sondern das als gegeben genommen wird. Und das, ja, der war halt fleißig, der hat sich das verdient und die anderen, die haben es selber schuld, dass sie verhungern. Und macht man nicht so eine Neiddebatte auf, weil Neid ist ja auch schlimm. Das sind halt immer diese Erzählungen, die in der Gesellschaft reproduziert werden und die uns von unserem natürlichen Empfinden wegbringen sollen.
Mhm. Ja, genau. Cooles Buch.
Ja, also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, auch Irene schließt sich da an. Und ich denke, dann damit entlassen wir euch aus unserer ersten Folge vom Podcast und verbleiben mit solidarischen Grüßen aus Lindenberg. Genau.